Heute philosophieren wir Prozessphilosophen über.
Der Rudi ist ein sehr, sehr, sehr begeisterter N8N-Nutzer und ist aus meiner Sicht einer, der sich damit am meisten auskennt.
Weil vielleicht manche tatsächlich erstmal unterschätzen, wie leicht es ist, erstmal so einen Prototypen hinzubekommen, aber auch overrated, weil...
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer unseres Podcasts. Die Prozessphilosophen sind heute wieder zu einer neuen Episode versammelt mit einem extrem coolen, sehr besonderen Gast. Wir kommen gleich zur Vorstellung. Wir haben super gutes Wetter draußen, ich freue mich. Matusch, wie geht's dir?
Mir geht's gut, schönes Wetter, gerade gegessen.
Heute nehmen wir mal nicht spät auf, sondern wirklich einfach ganz normal, wie es eigentlich sein sollte.
Wir sind vor allem auch nicht direkt nach Hessen, das heißt, ich bin eigentlich so, weißt du, so nicht in Schlafmodus versetzt, sondern ganz normal. Also ich freue mich auf die Aufnahme.
Ich habe doch gerade einen frischen Cappuccino gemacht.
Ich habe meine Kaffee schon getrunken. Vielleicht. Aber ich freue mich darauf, dass wir heute einen besonderen Gast haben, den ich kenne. Deswegen, gute Laune.
Rudi.
Ja.
Du bist heute unser Gast. Wie geht's dir? Und stell dich mal ganz kurz vor.
Genau. Ja, der Frühling fängt langsam an. Von dem her, mir geht's blendend. Endlich ist das graue Wetter vorbei und man spürt, wie der Lebensmut wieder zurückkommt. habe jetzt im Gegensatz zu Matusch nicht gegessen. Ich habe aber das Abendessen schon mal vorbereitet. Bei uns gibt es dann Spargel. Perfekt. Aber das ist jetzt nicht das Thema heute. Ja, genau. Kurz ein bisschen was zu meinem Background. Ich habe ursprünglich Informatik studiert, bin seit 15 Jahren in der Softwareberatung tätig, hauptsächlich halt eben im Bankenbereich, habe sehr viel Erfahrung im Produktmanagement gesammelt und auch im klassischen Projektmanagement, also diese agile Welle vor 10 Jahren losging. Genau, und beschäftige mich sehr viel mit Prozessautomatisierung, Datenverwaltung, Datenanalyse. Und das soll ja auch unser Thema heute sein, hat mir jemand verraten.
Definitiv, da gehen wir gleich tiefer ein.
Man muss ja sagen, also ich erzähle immer wieder über dem Projekt, das mich quasi in BPM reingebracht hat, bei einer der Banken, wo ich unterwegs war. Und lustigerweise waren wir damals, ich glaube, warst du länger bei der Firma als ich, also bei den Consulting?
Ich war schon länger dabei.
Gekommen, ja. Oder?
Ja.
Also der war kurz vor mir da und der war nicht in dem Projekt am Anfang. Aber irgendwann in Laufzeit von diesem Projekt, das so, glaube ich, ich war, glaube ich, 7 Jahre da, so immer wieder halt auch mit unterschiedlichen anderen Projekten, aber gerade diese Einführung von BPM oder halt das BPM-zentrale Team bei einem großen Bank-Software-Haus. Und ich habe sehr viele Projektleiter über mich wechseln lassen. Nein, erlebt würde ich das nennen. Erlebt. Und Rudi war tatsächlich auch eine davon, der eine kurze Laufzeit in unserem sehr, sehr lustigen Projekt hatte, wo wir sehr viele spannende Geschichten zu erzählen hätten, die aber kein Mensch glaubt. Also es ist wirklich so, dass die meisten Geschichten, die wir im Projekt erlebt haben, die glaubt uns eh keine.
Das müssen wir irgendwann mal anonym machen.
Das war ein sehr sportlicher Zeitplan damals, weiß ich. Aber wir haben es hinbekommen, erfolgreich. Und ich glaube, es hätten die wenigsten uns zugetraut, als ganzes Team.
Hey. Wir haben ein echt tolles Team. Also das Team da war richtig gut. Die Zeiträume und Schätzungen, die wir gepusht wurden von Rudi, nein, wurde auch gepusht, die waren unmöglich. Aber das Team hat einfach so eine coole Chemie gehabt, dass wir das irgendwie doch geschafft haben und dass alle sich auch reingehängt haben. Seitdem habe ich, glaube ich, also so ein krass performantes Team, wo sich alle geholfen haben, wo alle auch, ich meine, wir hatten natürlich auch Frustzeiten und alles und nicht wenige, weil es war schon sehr, sehr krass, aber trotzdem, dass die Leute so zusammengehalten haben. Ich habe fast mit allen davon immer noch Kontakt. Ja. Und ich telefoniere mit ein paar von denen immer noch und es war auch eine internationale Mischung, die man sich ja nicht vorstellen kann, weil es gab da halt ein paar Deutsche, ich quasi aus Slowakei, dann ein Tscheche, ein aus China, ein aus Vietnam, ich glaube, was haben wir noch gehabt? Wir haben zu dem Zeitpunkt, wo du da warst, auch eine aus Russland, oder?
Ja,
Es war einfach
stimmt.
echt unglaublich, was für ein krasses Team wir hatten. Und auch natürlich auch Deutsche und interne und externe und alles.
Aber ich habe gerade ein Flashback, das ist ähnlich zu dem, wie wir es irgendwie auch bei Bosch hatten. Ich könnte die Story eins zu eins kopieren, zu sagen, es war einfach, die Teamleistung hat es ermöglicht, überhaupt so ein großes Projekt aufzubauen. Es war ein unglaublich cooles Miteinander. Wir waren so viele Nationalitäten, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch, Weißrussisch oder quasi Ukraine, Indien, Vietnam,
Wow.
interne, externe, also wirklich extrem cool. Am Ende fast 40 Leute, aber es hat es mega gepusht. Also diese Teamdynamik. Wir haben natürlich auch, ich glaube, extrem viel dafür gemacht, geile Team-Events zu haben, alle Leute auch einzufliegen und Co. Und das war crazy. Es war,
Ja.
also an alle Zuhörenden, formt euch, baut euch coole Teams aus, bestehend aus internen und externen. Das ist einer der Schlüssel für Erfolg. Und das ist eigentlich eine gute Überleitung für meine Frage für die heutige Episode. Rudi, würdest du lieber unsichtbar sein oder Gedanken lesen können?
Oh. Ja, brauche ich mal ein paar Sekunden, um drüber nachzudenken. Aber wenn ich mir was aussuchen könnte, wäre es eigentlich die Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen. Aber das steht da nicht. Um dieses von Matusch besagte Projekt nicht anzunehmen. Nein, nein. Ja, tatsächlich, ich glaube, Gedanken lesen. Er würde mich, glaube ich, für Gedanken lesen entscheiden.
Ich
Also,
auch.
ja.
Ja?
Also wenn du mich fragen wolltest, ich auch, weil ich finde Unsichtbarkeit irgendwie creepy.
Naja, es ist
Also
auch so die
ich
Konsequenz,
glaube,
ne?
es wäre nicht gut für mich, wenn ich unsichtbar wäre. Ich glaube nicht, dass es gut für mich wäre.
Also,
Da,
die
also.
nächste Frage ist permanent oder darf ich es mir selber aussuchen, wann ich
Ja, das
unsichtbar
ist
bin?
noch schlimmer.
Genau.
Das ist verdammt noch schlimmer, weißt du? Also ich wäre kein, ich glaube, ich würde in illegale Richtung dann stürzen, weil
Ja, genau,
es viel
da
zu viel
hab
Spaß
ich mir
machen
auch
würde. Ich meine, ich sage
orientiert.
ganze Zeit, jetzt ohne Scheiß, ich sage die ganze Zeit, ich bin ja in München seit, keine Ahnung, 18 Jahren. Und ich versuche jedes Mal irgendwie hier so ein kleines Burschenverein zu finden, der Maibäume klaut. Weißt du, wie geil das wäre, wenn ich unsichtbar wäre? Das wäre eine fette Dings. Also wenn jemand in so einem Verein ist hier und die wollen jetzt noch, also bis Mai, einen Baum klauen, bitte ruf mich an. Ich will unbedingt einen Baum klauen. Das ist für mich so, das muss so geil sein.
Cut. Okay, spannend. Die Frage ist jetzt ein bisschen ausgeartet. Ich finde es, ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die man nicht haben will, wenn man andere Gedanken lesen kann.
Es gibt ja diesen Film, ne, wo doch
Puh,
hier, wer
war
war denn
cool.
das, Mel Gibson oder so, glaube ich, die Gedanken aller Frauen lesen kann nach dem Blitzeinschlag und er kann es ja nicht abschalten. Also ich glaube, das
Ja.
ist wie mit so viel im Leben. Also wenn es halt nur das eine ist, dann kann halt das Gewünschte auch
Das kann auch
zum
echt eine
Albtraum
Belastung
werden.
werden.
Ja.
Voll. Und unsichtbar sein, ich glaube, da könnte man sich manchmal reinschleichen und hört man wirklich die ehrliche Meinung, die sich ja oder boah, ja, irgendwie beides spannend. Naja,
Aber es kann
okay,
ich
ich
mit
dachte mir,
Gedanken
wir
lesen
können
auch,
ja.
ne? Die
Ja,
ehrliche
wir
Meinung.
müssen das gar nicht so weit ausführen. Ich fand die Frage nur super spannend und sie passt ehrlicherweise auch so ein bisschen in unsere Profile, weil wir oft mit im Prozessmanagement ja versuchen, über Moderation und über gezielte Fragen das aus den Personen herauszukitzeln, was eventuell in Gedanken versteckt ist, immer implizites Wissen. Und ja, deswegen fand ich die einfach jetzt in dem Prozesskontext ziemlich spannend.
Das heißt, du
Top.
wärst lieber unsichtbar.
Ich glaube, ich gehe mit Rudis. Das wäre so beides. So eine Kombi, man
Beides?
müsste.
Hast du beides gesagt, Rudi?
Nein, also, boah.
Ich habe mir jetzt gedacht, am Anfang hat er einfach eine dritte genommen. Danach habe ich ihm
Genau,
so
Zeit.
verstanden, wenn er aber nur die zwei hätte, dann würde er Gedankenlesen nehmen. Und du hast ihm so verstanden, dass er beides macht.
Nee, ich meine, dass man sich das quasi nichts davon immer. Weil immer
So.
unsichtbar ist, glaube ich, richtig schlimm und immer Gedanken lesen ist auch richtig schlimm. Dass man diese Fähigkeit wie an- und ausschalten kann. Aber halt, man ist ja kein Wunschkonzert, das Leben.
Ja, wenn das Wunsch wäre, dann würde ich dir das so machen, dass du das nicht kontrollieren kannst. Dann ist das mindestens lustig.
Oh, ja.
Ja,
Ja,
aber
ja,
jetzt driften wir aber wirklich ab.
Ja, jetzt driften wir ab. So, was geht bei euch in der LinkedIn-Bubble? Gibt es gerade irgendwie spezielle Neuigkeiten, coole Neuigkeiten?
Ja, also tatsächlich, wenn wir jetzt so Richtung Prozessautomatisierung denken, genau, gibt's einige Beiträge bei LinkedIn, auch in meiner Timeline. Aber tatsächlich so, wenn es Richtung Prozessautomatisierung geht, muss ich sagen, ist, finde ich aktuell YouTube die beste Quelle. Also einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass bei LinkedIn dann doch sehr viel immer sehr oberflächlich behandelt wird. Und vielleicht auch in manchen Profilen auch so, dass man halt sagt, okay, man will jetzt einfach irgendwie eine kurze Diskussion irgendwie anregen, aber ich meine, dass man so richtig viel neues Wissen oder so bekommt, ist jetzt bei LinkedIn, finde ich jetzt persönlich, eher selten der Fall. Vielleicht gibt es manchmal so Denkanstöße, ja, aber tatsächlich ich jetzt so selber bin jetzt aktuell sehr stark auf dem YouTube Kanälen unterwegs, wo es halt auch wirklich sehr, sehr gute gibt, auch top aktuell, die dann auch eben in Richtung N8N berichten oder auch was die großen AI-Provider so anbieten an neuen Automatisierungsmöglichkeiten. Also da geht's seit einem Jahr halt schon wirklich der Punk ab.
Ja, das ist crazy, wenn du mich fragst, Daniel, was du nicht gemacht hast, aber ich dachte, dass du das machen willst. Ich finde es tatsächlich, in den letzten 2, 3, 4 Wochen ist diese EU-Souveränität in mein Bubble, oder vielleicht ist das deswegen, weil ich mir das durchgelesen habe, ziemlich explodiert. Also, so wie du sagst, ich bekomme immer wieder etwas. So Klassiker sind, wenn ein neues Modell rauskommt oder wenn irgendwelche Statistiken sind. Ich meine, ich habe schon die Leute, die ich mir anschaue, von denen ich dann halt immer wieder Daten bekomme. Aber in letzter Zeit bekomme ich immer mehr und mehr Posts zu Thema EU-Souveränität. Und das interessiert mich schon sehr, muss ich sagen. Weil dadurch, dass ich so in diesem Governance-Thema bin, ist es auch ein spannendes Thema. Ne? Was für Tools kann man nehmen? Welche passen dazu? Was nicht? Warum ist das überhaupt jetzt ein Thema? Ich meine, es ist jetzt nicht neu. Das ist jetzt nicht irgendwie gestern verabschiedet worden oder sowas. Und es ist aktuell halt ziemlich präsent aufgrund der aktuellen politischen Lage, die wir da eigentlich sehen. Und das wäre mindestens das, was bei mir jetzt stark da ist.
Da gibt es auch richtig viele coole News. Dominik Lober hat jetzt gepostet, dass die Europäische Kommission Stackdit, quasi die Schwarzgruppe, als offiziellen Provider genommen hat. Bei mir werden jetzt gerade richtig viele Posts, auch mit den neuen Modellen von Anthropic, wie krass die wieder die neuen Benchmarks nochmal verbessert haben. Und was ich verrückt finde, ich merke, bei mir im Feed werden die Darstellungen immer besser. Es gab eine richtig lange Zeit, wo es einfach nur ein Text nach dem anderen, weil das quasi so klassisch generierter Text, bumm, raus, ab in den Post. Die Darstellungen werden immer besser, so dass man durchscrollt und sieht so, boah, eine gute Darstellung nach der anderen, wo einfach Themen recht gut visuell aufbereitet sind. Und echt schon, also wo ich öfters jetzt mal da sitze und einfach mal ein Screenshot davon mache, wo ich mir denke so, cool, einfach cool dargestellt.
Nee. So können wir auch Datenmüll produzieren, wenn du einfach LinkedIn-Beiträge screenshotest.
Das ist ja für mich, für meine private. Weil wenn man einmal aktualisiert, findet man das Ding nie wieder. Das ist der Verrückte. Du findest ja, weil in der Timeline so viel Neues dazu kommt, einmal aktualisiert, bumm, ist quasi, findet man die Beiträge nicht mehr.
Kannst du aber speichern, das weißt du, oder? Ich merke das auch, ich verlagere das Problem in mein iOS-Fotoalbum, in dem ich dann nur noch Screenshots habe von Sachen, die mich interessieren, aber ich komme nicht zum Abarbeiten. Ja? Also es ist einfach, gut, merkt glaube ich jeder, der sich mit dem Thema KI beschäftigt und alles drumherum, dass es einfach ein enormes Tempo ist, um da mitzuhalten, bräuchtest du eigentlich
10 Stunden dann am ein Tag. Album. Ja. Ich mache mir dann ein Album und dann kann man immer mal wieder, ich grob im Kopf habe ich ja, was man für ein Bild da gesehen hat und dann scroll ich nochmal durch und gucke, ah, okay, cool, das war eine gute Darstellung, vielleicht nehme ich die mal irgendwie auf. Gerade für Keynotes oder für irgendwie Präsentationen, wo es halt nicht darum geht, Text zu schreiben, sondern wirklich prägnante Darstellung zu haben, finde ich das manchmal gar nicht so blöd. Mega. Aber sonst so. Geht's eigentlich gerade nicht so viel. Ja. So, jetzt kommen wir ins Thema.
Von Smalltalk.
Matusch.
So, warum haben wir überhaupt Rudi genommen? Weil ich meine, es wäre lustiger, über Projekte zu reden, was wir erlebt haben. Aber Der Rudi ist ein sehr, sehr, sehr begeisterter N8N-Nutzer und ist aus meiner Sicht einer, der sich damit am meisten auskennt. Wir bereiten gerade auch sagen wir so Trainings vor zusammen, wie wir eigentlich N8 ein bisschen anders den Leuten beibringen können. Aber das ist, sagen wir so, ein anderes Thema. Ich finde es einfach mega faszinierend, was sich da bewegt und so weiter. Und deswegen haben wir uns gedacht, lass uns doch jemanden nehmen, der N8N nutzt für sich. Lass uns mit ihm ein bisschen reden, wo er halt die Potenziale sieht, wo sich das entwickelt und so weiter. Deswegen, Rudi, wie bist du überhaupt in diese N8N-Bubble reingefallen?
Boah, das ist jetzt auch schon mittlerweile, glaube ich, fast 2 Jahre jetzt her. Ich glaube tatsächlich anfangs über ein YouTube-Video, was mir irgendwie vorgeschlagen worden ist. Ich meine, ich kannte davor schon so ein paar Low-Code oder No-Code-Tools, aber das war dann doch schon eine ganz andere Qualität. Und vor allem, was mich halt am Anfangs begeistert hat, ist, dass ich erstmal selber hosten kann, das Ganze. Also im Vergleich zu anderen kommerziellen Tools. Habe das dann eben ausprobiert, habe dann auch gemerkt, wie mächtig das ist, also vor allem durch die große Anzahl an Konnektoren, die ich dann einbinden kann. Sind ja dann, also ich weiß nicht, ob jetzt alle von den Zuhörenden irgendwie auch N8N schon mal gesehen haben oder kennen, aber ich meine, im Wesentlichen muss man sich das vorstellen. Ich würde schätzen,
dass man die mindestens gehört hat. Ich glaube, aktuell ist das eine der bekanntesten Orchestrierungstool, wenn man das so nennt, oder Automation-Tools, wie auch immer. Das ist schon sehr faszinierend.
Ja. Also gut, ich meine, im Wesentlichen kann man ganz kurz einen Abriss geben. Ja.
Gerne.
Also man hat da so
einen ganz kurzen Abriss.
Arbeitsbereich, ja, und ich meine, es ist auf den ersten Blick sieht es ein bisschen aus wie tatsächlich so eine PPMN-Notation, ja, dass man halt eben seine Nodes hat, eine Knoten und die dann entsprechend verbindet. Und während es halt eben in BPMN, sag ich mal, eine abstrakte Beschreibung ist eines Ablaufs, hat man in N8N einfach die Möglichkeit, das tatsächlich durch Knoten, die dann auch was durchführen und parametrisierbar sind, zu gestalten. Also jetzt mal als Beispiel, ne, ich habe meinen Anfangsnode, das kann irgendein Trigger sein, zum Beispiel, dass es stündlich läuft, der Prozess, oder dass er halt getriggert wird, wenn eine E-Mail reinkommt, sich in einem Verzeichnis irgendwas geändert hat, oder durch zum Beispiel einen API-Call, durch so einen HTTP-Endpoint. Und dann geht der Prozess los, geht halt dann zum Beispiel auf DHL, um irgendwie Paketstatus nochmal nachzuprüfen, legt dann zum Beispiel irgendwelche Dokumente in der Cloud ab, triggert einen anderen API-Call und so kann man das Ganze eben parametrisieren, ohne dann jetzt wirklich irgendwie groß Code schreiben zu müssen. Also das Einzige, was man halt vielleicht mal eintragen muss, ist irgendwie ein API-Key oder so, ne, um jetzt irgendwelche Schnittstellen anzusprechen, aber das ist dann schon in der Regel auch das einzig Technische, ja. Vielleicht einen Endpunkt noch eintragen, ja, genau. Genau, und dann kann man den ausführen und dann macht es, was man so möchte.
Was spannend ist, dass es eine deutsche Firma ist, die 2019 gegründet wurde.
Genau,
auch das ist vielen nicht bekannt.
Genau.
Startup, die können halt Process Engines.
Kommen einige aus der Ecke, ja, geografisch. Ja, also das hat mich auch sehr gefreut. Ich war, weil du mich nach der Historie gefragt hast, wie ich dazugekommen bin, erstmal wahnsinnig begeistert, ja, und also manche interessiert es nicht, mich interessiert es aber meistens dann schon, woher kommt die Firma, was hat die so für einen Background, und war dann auch überrascht, dass es mal auch ein deutscher Player ist, der da auch im englischsprachigen US-Raum YouTube so einen Durchbruch hat, ja, und natürlich auch auf anderen Plattformen. Da auch gut ab, was da geleistet wurde.
Ja, die haben ein sehr, sehr schönes Modeller, der, wie du sagst, die Regeln von BPMN gebrochen hat. Aber auf der anderen Seite ist er visuell sehr ansprechbar. Und was halt faszinierend ist, ich meine, man findet halt wenig Videos, wo normale Menschen, also bezeichnen wir die als normal, das sind halt die, die nicht nur Prozesse in Bank automatisieren, also nicht die, keine Ahnung, Prozess-Engineers, Experten, die was auch immer bauen, so Kreditkartenprozess oder, keine Ahnung, SEPA-Bezahlprozess oder ein Amazon-Prozess, nee, weil das machst du jetzt nicht täglich. Und im Vergleich zu den anderen Tools, die gerade in BPM unterwegs sind, so diese ganzen Orchestrierungstools, wie du gesagt hast, BPMN Automation Tools und auch die anderen, die halt einfach nicht so präsent in YouTube sind, weil das nicht für, sagen wir es, normale Verbraucher sind. Weißt? Das ist halt nicht so etwas, was ich zu Hause jetzt aussetze. Also ich installiere mir jetzt kein Open-Source-BPMN-Tool, damit ich 3 E-Mails ausverschicke. Das ist halt schon ein Monster-Overhead. Und hier hat das, glaube ich, Enachten ziemlich cool gemacht, weil er eigentlich die Breite getroffen hat.
Ja. Genau, also ich meine, klar, es gibt so eine gewisse Hürde, sich da auch ein bisschen einzuarbeiten. Man kann jetzt das Ganze in der Cloud betreiben, beim Anbieter selber und auch anderen Hosting-Anbietern. Das ist auch schon sehr populär und meistens in Paketen verfügbar. Ich glaube, das selber aufsetzen, da muss man natürlich schon ein bisschen techy sein. Aber ansonsten, ja, die Einstiegshürden sind relativ gering. Genau, ich glaube, Kreativität ist ein wichtiger Faktor. Ich meine, das eine ist ja natürlich jetzt die Nodes dann auch, ne, hintereinander zu schalten. Aber meistens ist halt auch so, wenn ich jetzt wirklich auch mit Bekannten rede und Kollegen, man hat jetzt erstmal so ein Tool vor sich, ja, aber dann kommt immer so die erste Frage, ja, und was mache ich jetzt damit? Ja? Und ich glaube, das ist halt so auch ein bisschen eine Übungssache. Ne? Also man darf sich jetzt nicht scheuen, den Kontakt dazu suchen, ein bisschen so rumexperimentieren und dann kommen meistens dann schon die Ideen, wenn man da mal damit gespielt hat.
Lass uns ja gerne mal kurz ein bisschen drüber diskutieren, weil ich würde jetzt meine Hand ins Feuer legen, dass jeder schon mal ein großes N8N-Versprechen auf LinkedIn gesehen hat, weil das, also zumindest mein LinkedIn war die letzten 2,5 Jahre geflutet von ganz vielen Workflows, Automatisierungsmöglichkeiten und Co. von N8N. Ich glaube, es gibt ja 3 große Kategorien. Einerseits irgendwo von wirklich im privaten Umfeld. Dann so diese mittelständische, also so Startup-mäßig bis Richtung Mittelständler und Enterprise-ready groß Konzerne. Dass wir vielleicht mal in diesen 3 Kategorien mal kurz ein bisschen diskutieren, wo seht ihr da den Einsatz von N8N? Weil ihr sagt die Breite.
Ich bin gespannt, was der Rudi sagt, aber meine Wahrnehmung ist, dass das sehr stark von dieser ganzen Home-Automation erstmal in YouTube gekommen ist, weil das also sehr faszinierend war, wie du halt so IoT-Geräte quasi auf einmal verbinden kannst. Und gerade halt die Leute, die ja Raspberry Pis zu Hause gemacht haben und egal was damit gemacht haben, haben auf einmal eine Möglichkeit gesehen, wie die ohne große Programmierkenntnisse noch mehr damit machen kann. Nee, weil es gibt ja so eine coole Community in diesem Bereich, die sich halt so unterschiedliche Sensoren einbauen und unterschiedliche Möglichkeiten, etwas über, ich meine, früher über Fernbedienung zu automatisieren und so. Und du hast denen einfach ein mächtiges Tool in Hand gegeben. Das waren quasi die eine. Und ich glaube, du bist da ein bisschen auch mit dabei, Rudi. Mhm. Und die andere haben da Potenzial in diesen ganzen MCP und AI-Möglichkeiten gesehen. Und deswegen,
ich wollte gerade sagen, also da sieht man mal, wie unterschiedlich der Algorithmus ist, weil ich kenne fast nur die Use Cases, wo es darum ging, automatisiere deinen LinkedIn-Workflow, deine YouTube-Podcast.
Das sind die neuesten.
Die waren schon vor 2 Jahren da. Wo wirklich die ganzen Startups oder kleineren Firmen quasi versprochen wurde, hey, du kannst prinzipiell dein Backoffice und Marketing damit wegoptimieren. Und das war schon vor locker 1,5 Jahren, 2 Jahren, als das quasi
AI gekommen ist.
Na, mit dem ist ja gleichzeitig. 2 Jahre, passt schon, ungefähr, ja.
Ich glaube, da muss man dann nochmal auf 2 Ebenen dann runtergehen, wie etwas möglich ist. Also ich glaube auch, diese ganzen LinkedIn-Notes und so, die sind dann schon ziemlich alt. Also die konnte man definitiv, glaube ich, schon vor 2 Jahren antriggern. Aber da sind wir jetzt schon im Business-Bereich. Ne? Ja. Also ich glaube tatsächlich für Heimautomatisierung, du hattest es angesprochen, Matusz. Also ich kenne jetzt vor allem Home Assistant, den auch, also gefühlt in meinem Bekanntenkreis, fast jeder hat. Da gibt's dann auch schon eine sehr mächtige Automatisierungsbibliothek, aber die ist halt schon sehr textuell getrieben und so. Und da ist natürlich jetzt bei N8N das Ganze schon wesentlich komfortabler. Also ich glaube, genau, das ist ein Anwendungsbereich für Heimautomatisierung. Aber tatsächlich ist es halt auch sehr viel Richtung vielleicht E-Mails verschieben, tägliche Aufgaben, vielleicht auch wirklich Backups anzutriggern und so. Also die, sagen wir mal, die Einsatzszenarien sind schon ziemlich breit für den privaten Gebrauch. Ja. Also kannst du jede mögliche Open-Source-Software, die halt irgendwie eine REST-API anbietet, auch ansteuern. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Paperless denke für Dokumentenverwaltung, da gibt es auch einige Flows, die man dann sieht im Internet. Ja, genau. Aber also ich glaube,
ziemlich jetzt breit. Damit wir das ein bisschen in der lustigen Bereich nehmen, was für coolste, also welche spannendste Use-Cases hast du damit umgesetzt? Für dich? Privat jetzt.
Für mich, also tatsächlich, weil ich meine, da muss ich eigentlich fast immer auf den aktuellsten zugehen, weil es wird ja dann immer lustiger, was so alles möglich ist, ja. Also aktuell ist es so, dass ich über einen Data Provider die Tweets von Donald Trump auslesen kann, im Minutentakt. Und es ist ja, sage ich mal, ein bisschen traurig, ne? Also früher war das ganze Diplomatiegeschäft durch eine offizielle Meldung des Weißen Hauses auf ihrer Webseite und dann halt irgendwie in der Tagesschau oder CNN. Aber aktuell, wenn man halt wirklich live dabei sein möchte und top aktuell informiert sein möchte, muss da halt eigentlich über Truth Social gehen. Und genau, das heißt, aktuell habe ich jetzt meinen letzten Workflow jetzt so designt, dass er halt eben von Truth Social die neuesten Tweets mitbekommt, ob dann jetzt irgendwie wieder eine Verhandlung gescheitert ist oder ob irgendwas erfolgreich war, ob eine Straße freigegeben wurde von Hormuz und so weiter. Das Ganze geht dann in ein LLM rein, was dann das Ganze interpretiert. Ich gebe dem LLM quasi so eine Art Vorgabe mit meiner Interpretation der politischen Ereignisse und sage ihm, wenn das und das passiert oder wenn es in diese Richtung geht, ne, dann Kauf zum Beispiel. Ja, und da gibt es dann auch Broker im deutschsprachigen Raum, die eine API anbieten, um tatsächlich Aktienorder über die ganzen JSON-Strukturen abzusetzen. Und dann bist du halt relativ schnell. Wow. Genau, das ist so etwas also, Aktuelles.
Ich habe jetzt vieles erwartet, und, aber das ist ja crazy.
Und das Coolste ist halt, also es sind ja gar nicht viele Nodes. Ja? Also das heißt, ich habe diesen Data Provider, den ich angesprochen habe, bei Truth Social, wie auch andere Seiten, ne, die haben so einen gewissen Scraper-Schutz. Ne? Also ich kann nicht einfach auf Truth Social, auf Real Donald Trump oder wie sein Profil heißt, gehen, sondern ich muss halt da meine 30 Euro bezahle ich da, glaube ich, im Monat für diese Serviceleistung. Genau. Das heißt, den Knoten habe ich. Dann kriege ich die neuesten Tweets. Kann es sogar aussortieren lassen, dass ich nur die seit dem letzten Mal die neuesten bekomme. Also ich kriege keine Duplikate. Dann mache ich halt das Ganze minütlich. Das heißt, jede Minute läuft dieser Prozess einmal durch. Dann gibt es halt einen AI-Knoten mit einem LLM. Und dann kommt eigentlich schon ein Switch-Knoten, macht das oder das, ja, weil das LLM bewertet das dann. Dann habe ich halt drei Unterscheidungsmöglichkeiten, halten, kaufen, verkaufen. Und dann geht der API-Call zum Depot. Also das heißt, wir haben jetzt vier oder fünf
Knoten. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung und die bitte nicht zu Zwecken, dieses nachzumachen. Genau. Das sollte ich, glaube ich, hier nochmal einsprechen.
Ich werde sicherlich irgendwo online sowas finden, wenn ihr das braucht.
Ja, Spaß.
Ich habe das nicht. Aber ich find's mega krass, ne, dass man halt so auf die Nachrichten direkt reagieren kann. Ich meine, das machen auch die Großen, nur dass die vielleicht Insiderwissen bekommen.
Ja, also es ist ein bisschen off-topic, ne, aber man merkt es, wo man jetzt hier wirklich nah dran ist. Ja? Also ich hatte das vor 3 Wochen, ja, da wurde ja dann diese Meldung gebracht, dass jetzt irgendwie dann doch Frieden ist und so weiter, was sie dann im Nachgang alles falsch herausgestellt hat, was Iran dann auch dementiert hat. Ja? Da wirklich etablierte Nachrichtenseiten haben das erst 1 Stunde nach dem Tweet gebracht. Ja? Also dieser Informationsversatz ist einfach extrem. Und trotzdem haben sich zum Beispiel jetzt hier die Aktienkurse schon eine Viertelstunde davor oder 20 Minuten davor in entsprechende Richtungen bewegt. Also Öl nach unten, Aktienkurse nach oben. Also wie Matusch sagt, es ist bestimmt auch da eine gewisse Komponente Insiderhandel dabei. Aber wenn du, sag ich mal, mit 1 Stunde Verspätung reingehst in den ganzen Markt, dann ist es halt wirklich komplett vorbei. Und mit 20 Minuten Verspätung hast du halt noch eine Chance, ein paar Prozente mitzunehmen. Genau. Und so gesehen habe ich jetzt meinem KI-Modell ein paar tausend Euro mal zum Spielen in Anführungszeichen gegeben. Natürlich vertestet davor. Also das heißt, anhand der Testdaten war das schon eigentlich ziemlich gut. Und das Ganze geht jetzt dann online.
Ja. Ich ziehe den Hut.
Das ist krass, ja. Also gesagt, gehen wir aber auch zu anderen News.
Viertelstunde, 20 Minuten. Ja. Umsetzung.
Gehen wir vielleicht auch in ein, ja, und dann halt jeden Tag Angst ein bisschen. Aber du machst damit auch sehr viel zu Hause, ne? Also du bist ja auch sehr stark in Home Automation und du steuerst sehr viel eigentlich auch über nach den Modellen. Wie viele Modelle hast du aktuell?
Die bei dir laufen? Workflows dann im Wesentlichen. Ja. Müsste ich jetzt mal überlegen, aber ich glaube, das sind jetzt bestimmt 70 bis 80. Wobei das jetzt halt natürlich auch mit Sub-Workflows ist, um die wiederzuverwenden. Ja. Aber ich glaube, interessanter ist dann, wenn man jetzt so die Anzahl der Ausführungen sieht. Also bin ich jetzt, ich gehe jetzt so ungefähr auf die 200.000 Ausführungen mittlerweile zu. Und,
aber nicht pro Tag.
Nicht pro Tag, genau, insgesamt. Ne, aber
das ist krass. Das sind schon, wie lange hast du das? 2 Jahre?
Ja, aber jetzt musst du natürlich so einen, sage ich mal, linearen Aspekt berücksichtigen. Ne, am Anfang waren es vielleicht nur so 20 Ausführungen am Tag. Also ich glaube, mittlerweile bin ich so bei 1500 Ausführungen pro Tag. Wobei jetzt natürlich dieser eine minütliche Trump-Call jetzt nicht inkludiert ist. Genau.
Aber kann dein Haus dann auch irgendwas manuell? Also kannst du noch Rollos hoch und runter fahren manuell oder geht das auch
nur? Der kommt nach Hause und das wird alles gesteuert.
Ja. Nee, also Rollos nicht. Wir wohnen zur Miete, ne? Also von dem her bin ich jetzt umbautechnisch da ein bisschen gehemmt. Aber wenn es jetzt mal Eigentum wäre, dann wäre das bestimmt schon drinnen. Also tatsächlich ist es gerade so, man sieht sogar hier, also dieser, da ist er, genau, das ist also in jedem Raum ist so ein Luftsensor, wo ich jetzt erstmal alles zusammenführe. Entsprechend vielleicht dann auch Nachrichten schicken kann, also zum Beispiel auch Push-Nachrichten aufs Handy. Ja. Zum Beispiel ist es so tatsächlich über die Automatisierung kriege ich mit über eine MQTT-Nachricht, also jetzt wird es ein bisschen technischer, ne? Wenn jemand das Haus verlässt und wenn niemand da ist, wir haben auch an jedem Fenster und an jeder Tür einen Sensor und wenn da jetzt was offen wäre und keiner mehr zu Hause ist, kriege ich mit so einer also bewussten Zeitverzögerung von 3 Minuten eine Push-Nachricht aufs Handy. Ihr habt vergessen, ne, das Fenster zuzumachen. Bitte nochmal umdrehen. Genau. Oder wenn du halt in gewisse Räume reinkommst, dass das Licht dann automatisch angeht und solche Sachen halt. Ja.
Das war richtig lustig, weil ich habe mit Rudi habe ich einmal gegessen. Dann hat er mir das gezeigt. Ich glaube auf dein Handy, oder? Weil du hast das irgendwie auch mit Handy verbunden.
Genau.
Oder auf Laptop, weiß ich es nicht. Und dann meinte er, wenn du hier drückst, dann schaltest du alle Lichter zu Hause ab. Und ich so... Lass machen.
Die Frau freut sich.
Die Frau war zu Hause, ich glaube, die war dann nicht so amused, aber.
Aber haben wir es gemacht? Ich glaube nicht, nein.
Doch, ich habe geklickt.
Ja, okay.
Ich glaube, in Küchentisch oder sowas. Oder
ich habe keine Beschwerde bekommen.
Umgeschaltet.
Okay.
Du hast keine Beschwerde bekommen, weil ich glaube, die kennen dich schon mittlerweile. Ich glaube, die hat, glaube ich, keine Angst von von Geistern, ne? Weil wenn du immer wieder halt etwas machst und sie geht einfach durchs Zimmer und halt Lichter gehen willkürlich an und aus, dann ist, also wenn da auch 10 Geister wären, das wäre ihr völlig egal. Ich sag, das ist Rudi.
Genau. Siehst du, Rudi, du kannst auch unsichtbar sein. Ja, Kommen wir zu mittelständischen Startups, also zu Startups und mittelständischen Firmen. Wo sieht man da den Nacht-End-Einsatz?
Ich glaube, vielleicht kann man noch zu deinem Use Case kommen, das du auch gemacht hast. Dein Jira-Use Case, der fand ich auch sehr spannend. Oder Use Cases, die halt basieren auf Analyse sind und dann kann man schauen, für welche Unternehmen die sich lohnen.
Oder so rum, das ist auch cool.
Weil du hast ja mal erzählt, Rudi, dass du, also was wir halt sehr häufig haben, wir haben unterschiedliche Tools in Unternehmen, egal was für Tools das sind. So nehmen wir jetzt halt irgendein Scrum-Tool, beispielsweise Jira, der halt einfach sehr viele Tasks hat. Und das können wir mit egal was machen. Ja? Also Azure DevOps kann das mittlerweile, Teams kann das und so. Und du hast auch unterschiedliche Projekte und ich glaube, du hast mir einmal erzählt, oder das war tatsächlich in deinem Talk, dass du so ein Analyse-Tool gemacht hast, der halt so ein bisschen Statistiken über mehrere Projekte hinweg macht und sich schaut, welche von den Tasks sind halt dann die wichtig. Als eine kumulierte Zusammenfassung. Das ist halt das Spannende, ne? Weil alle von diesen Tools, damit wir denen halt jetzt nicht so böse vorkommen, alle von diesen Tools haben ein Alerting. Aber das Alerting hat ein Problem. Ich bekomme jetzt 17 E-Mails. Das geht bei mir meistens dann irgendwie in Spam-Folder, weil ne, es ist halt so, ich werde halt voll gespammt von diesem Teil. Was die Leute meistens interessiert ist, was ist der Zustand von meinen Projekten oder was ist Zustand von meinem Projekt oder was ist Zustand von Company oder sowas. Haben wir Blocker, also haben wir große Probleme und so weiter. Und der Use Case fand ich sehr cool.
Genau, ich weiß das nicht mehr ganz genau. Ich habe jetzt einige Jira-Anbindungen da auch dazu gemacht. Also ich meine, klar, jetzt eine Möglichkeit wäre jetzt, da gehen wir jetzt nach Richtung Mittelstand zum Beispiel auch, ja, dass du hier halt automatisiert jeden Tag zum Beispiel Confluence-Seiten ziehst aus JourFix-Protokollen, die dich interessieren, oder Jira-Updates zu bestimmten Features oder Sub-Stories, um dann dich halt mal wirklich täglich abholen zu lassen. Also was ich jetzt halt bisher nur kenne, ist so eine Teams-Zusammenfassung, also Microsoft Teams, ja, wobei ich die jetzt nicht so wirklich informativ finde. Also da geht es ja nur darum, hat jemand mit Daumen hoch reagiert oder so. Also ich finde, solche Zusammenfassungen bringen sehr wenig. Aber tatsächlich glaube ich, wo
Echt?
es halt dann. Nee,
Daumen
also
hoch.
mir nicht persönlich. Ja, genau.
Okay. Nee, ich meine generell, dass du halt irgendeine Info bekommst. Der Matus hat nur einmal heute geliked.
Ja, genau. Nein, aber tatsächlich sehe ich halt dann die Möglichkeit, ne, Richtung N8N, dass du halt sagst, ich ziehe mir halt meine gewissen Datenquellen, die ich jetzt persönlich als wichtig erachte, zusammen, push das in ein LLM und lass mir daraus halt eine Zusammenfassung schreiben, beziehungsweise, dass ich das vielleicht auch tatsächlich mit so einer Art Gedächtnis irgendwie kombiniere, sodass ich halt dann weiß, okay, das war ja gestern eigentlich schon, ne, ansonsten habe ich dann irgendwann so eine Endlosschleife. Genau, und das ist auch ziemlich leicht eingestellt. Also auch so ein AI-Agent in N8N kann ich einfach sagen, okay, merk dir die letzten 30, 40, 50 Nachrichten, und das ist dann innerhalb von 5 Sekunden eingestellt. Ja. Also so etwas, das würde ich halt als sehr nützlich finden für alle Mitarbeiter, die dann auf dem Laufenden bleiben möchten, um zu sehen, was sich in ihrer Hemisphäre da so tut.
Was ist mit sowas wie 300 unterschiedliche Eingangschannels, ne? Weil wenn ich mir so Mittelständler vorstelle, die haben so wahrscheinlich Kontaktseite, die haben irgendwo E-Mail-Postfächer, die haben vielleicht etwas anderes. Vielleicht irgendeinen ersten Chatbot-Einsatz. Würdest du auch sagen, okay, bis man so die richtigen Prozesse macht, weißt du, so Prozessoptimierung, Aufnahme, irgendeine Lösung finden. Gerade bei diesen, ja, bis du weißt, was du machen sollst, ist das nicht eigentlich der ideale Einsatz, etwas zu starten? Weißt du, so wirklich zu sagen, pass mal auf, das sind die Channels, du hängst das dann irgendwie auf dein LLM und dann schaust du, was der Content oder was der Intent von diesen E-Mails sein könnte und damit einfach die richtige Person direkt zu kontaktieren. Sowas wie der klassische Eingangsprozess.
Sicherlich, ja. Weil ich ja, glaube ich, auch erwähnen muss, ne? Also es ist schon, finde ich, Aufgabe des Unternehmens, diese Infrastruktur jetzt erstmal zu schaffen und die ganzen Knoten, die in N8N verfügbar sind, auch irgendwie abrufbar oder handelbar zu machen, ne? Also was man halt meistens im Unternehmenskontext hat, ist, dass halt sehr viel abgekapselt ist, geschützt ist, ja. Und ich meine, es bringt jetzt nichts, wenn jetzt interessierte Mitarbeiter N8N sich installieren oder holen. Ja. Es muss ja auch irgendwie alle APIs ansprechen können. Ja. Und es ist immer irgendwie machbar, aber ich meine, genau, also damit hat wirklich, da es wirklich mal ins Rollen kommt, musst du halt einfach ja entsprechend Vorarbeit leisten, um die wichtigsten Datenquellen anbindbar zu machen. Ja.
Aber wo siehst du die größte Potenziale? Also ist das etwas, womit du die Arbeit von den Menschen optimieren kannst? Also nimmst du das und gibst das dann Mitarbeiter, damit die deren Arbeit verbessern können, damit die deren persönliche Workflows bauen können und so weiter? Oder nimmst du das als eine, oder siehst du da ein Potenzial, dass man das als zentrale Workflow-Engine
Ja.
zur Verfügung stellt?
Also tatsächlich beides. Ich glaube, je nach Tempo, wie man sich so einen Wandel wünscht, auch als Unternehmen, kann es auch stufenweise sein oder auch parallel. Also genau, aus Sicht des Einzelnen in der Firma würde ich sagen, ja, man kann halt alles, was einen wirklich in Anführungszeichen nervt oder was halt wirklich sehr viel manuellen Aufwand bedeutet, wiederkehrenden Aufwand, dass so man als Einzelperson versucht, da seine Hemisphäre, die man da hat, irgendwie zu automatisieren. Das kann halt auch ziemlich unterschiedlich sein. Ne? Also es ist ja gerade durch bestimmte Rollen, jetzt nicht so, dass jeder das Gleiche macht. Ja. Also da muss man, glaube ich, dann schon achten, auch reflektieren, was hat man denn so alles tagtäglich zu tun oder wöchentlich oder in welchem Rhythmus auch immer. Und dann halt zu schauen, wie man das Ganze dann irgendwie automatisieren kann. Und natürlich aber auch generell natürlich als Unternehmen, um den Teams auch oder bestimmten Abteilungen halt das Leben zu vereinfachen, indem man halt dann auch da Aufgaben, die teamübergreifend auch immer identisch sind, natürlich auch zu automatisieren. Also ich würde sagen, wirklich beides, ja. Das Ganze ist natürlich auch dann, sage ich mal, erstens schnell aufgesetzt, es wird dokumentiert, ne? Man hat ja auch eine Historie an Ausführungen, man kann dann auch, sage ich mal, das Ganze reproduzieren und gucken, warum kam es zum Beispiel zu irgendwelchen Fehlern, wenn mal der Flow jetzt nicht so funktioniert, wie er soll. Also hat man schon die Möglichkeit, sehr schnell zu so einer Automatisierung zu kommen. Und es nutzt den Einzelnen als auch den Teams.
Wie siehst du das mit den Enterprise-Features? Also Features wie, ich meine, du warst ja in dem Projekt, wo ich auch war, an der Workflow-Engine. Es gibt ja, wie gesagt, viele. Wenn wir aber solche Lösungen, sagen wir so, in Enterprise haben, müssen wir natürlich eine Migration von den bestehenden Prozessen irgendwie gewährleisten. Wir müssen schauen, dass es halt entsprechende Releases hat, Versionierung und so weiter, Langläufer oder gibt es da halt, also ich habe noch keine so richtige Enterprise-Lösung gesehen, so rum. Ich habe fast alle Kunden, wo ich unterwegs bin, haben das. Also auch ich bin damit beschäftigt, dass wir halt gerade die richtige Governance finden. Welche ist das, diese SaaS-Lösung, ist das On-Prem-Lösung, ist das ein Community-Edition und so weiter. Und was die Richtlinien sind, aber wo siehst du eigentlich der vielleicht auch die Schwierigkeiten aktuell im Enterprise-Bereich, außerhalb von der Mitarbeitenden, das zur Verfügung stellst. Also nicht den Leuten.
Es klingt manchmal immer alles zu einfach, ehrlicherweise. Ich glaube, viele starten, holen sich entweder einen Account oder laden sich das kurz mal runter und sagen, okay, jetzt lass uns mal probieren. Dann ist 2 Wochen richtig Begeisterungswelle da und danach flacht's ab.
Also vor allem, wo ich jetzt die Herausforderung sehe, ist dieser ganzen Credential-Verwaltung. Also jeden Dienst, den ich anspreche, der braucht natürlich auch irgendwie, sei es einen technischen Benutzer oder einen realen Benutzer. Also in dieser Credential-Verwaltung und das Ganze halt dann auch entsprechend zu kapseln, das Ganze auch mitzuführen, dass jetzt jemand, der an bestimmter Stelle halt irgendwie sitzt, dann auch nicht zu viele Rechte bekommt. Ja. Ich meine, die Systeme, die haben dann auch natürlich sensible Daten und brauchst irgendwo den Minimalismus. Ja. Also das auf jeden Fall, genau, Credentials, natürlich auch sicherheitstechnisch. Ja. Also es ist ja eigentlich eine zentrale Stelle, die für Hacker eigentlich jetzt die attraktivste geworden ist. Ja. Also es geht jetzt dann nicht darum, jetzt vielleicht einen E-Mail-Server zu hacken, ja, oder irgendwas anderes, sondern das ist ja wirklich dann die zentrale Komponente geworden, die fast alle Credentials hat zu irgendwelchen Subsystemen, mehr oder weniger wichtig. Ja, und wenn du halt dann Zugriff zu dieser Instanz bekommst, hast du eigentlich schon halb gewonnen. Ja. Also Security auf jeden Fall.
Kann alles machen, was dir die IT zur Verfügung gestellt hat. Ne? Du hast gesagt, IT soll alles zur Verfügung stellen, damit das funktioniert, also gerade die APIs und so weiter.
Ja.
Klar, wenn das dann quasi gehackt wird mit einem Kastenprozess oder sowas, dann hast du Zugriff auf alles, was du ansprechen kannst mit den entsprechenden Möglichkeiten.
Genau, also wir hatten das vor erst ein paar Monaten, da gab es dann einen kritischen Bug, wo dann auch darum gebeten wurde, dass alle möglichst schnell aktualisieren.
Aber nur die, die online waren oder auch die Community Edition, so die du selber installierst? Ich meine, weil...
Das weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall die self-hosted, also die auf jeden Fall bei der Community, also oder bei der Cloud-Variante, weiß ich jetzt nicht, ehrlicherweise. Aber ich meine, genau, generell, egal ob das jetzt ein bekannter Bug ist oder noch ein unbekannter, wie mit so einem Zero-Day-Exploit, es ist halt einfach das Potenzial da und das Risiko und dem, genau, muss man halt einfach bewusst sein. Also von dem her würde ich sogar halt wirklich sagen, ein Monitoring um die N8N-Instanzen halt, ne, dass man halt dann auch so ein Intrusion-Detection-System hat, wo man halt dann merkt, okay, Standardauslastung ist die Ansprache bei dieser API irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Mal irgendwie am Tag, ja, und auf einmal geht es jetzt irgendwie hoch und hat ein ganz ungewöhnliches Muster. Also das sollte man auf jeden Fall machen, finde ich, im Unternehmensbereich.
Okay. Spannend. Ja, war sehr, sehr spannende Folge. Ich glaube, wir müssen langsam zu Schluss kommen. Sven Rudi, du weißt, wir beenden, oder weiß nicht, keine Ahnung, ob du uns zuhörst. Wir beenden unsere Podcast mit Overrated, Underrated. Hast du das schon mal gehört? Wenn nicht, dann lasse ich den Daniel starten.
Startet einfach mal, ich werde das Prinzip schon verstehen. Ne? Hoffe ich jetzt mal.
Gerne, also Underrated aus den ganzen Themen, die wir heute besprochen haben, ist definitiv die Komplexität, wenn es darum geht, wirklich produktive Use Cases mit so Tools wie N8N umzusetzen, wenn man nicht in dem Bereich schon 2, 3, 4 größere Projekte gemacht hat. Ich glaube, wenn man so grob die Barrieren kennt, und das sind dann so Themen wie technische User, Datenmanagement oder Datenhaltung, Sicherheit, vieles weitere noch, also so ein bisschen dieses, ich nenne es gerne dieses langweilige Zeug, was aber auch gemacht werden muss, das Framework drumherum zu bauen, das ist völlig underrated, da wirklich Wissen aufzubauen, nicht eine zweite, dritte, vierte Schatten-IT zu bauen in einer Organisation, weil das ermöglicht das ja brutal schnell. Das ist, ich glaube, vielen aktuell nicht bewusst, es ist das perfekte Mittel, um Prototyping zu betreiben. Ich würde sagen, es gibt kaum eine Plattform, die so cool auch Prototyping betreiben lässt, mit so vielen Möglichkeiten und Konnektoren. Und trotzdem schließe ich da gleich Overrated an. Es ist immer noch nicht die Plattform, die alles kann. Also es wird sehr viel versprochen, es wird sehr viel auch, der Hype um N8N ist sehr groß und auch um diese Automatisierungslösungen, auch mit MCP. Ich würde manchmal sogar den Hype ein bisschen Overrated nennen. Aber ich freue mich, weil wir gerade da auch extrem große Fortschritte machen, sehr viel in dem Bereich auch an mit in Projekten begleiten dürfen. Auch jetzt, sagen wir mal, das, was in Process Academy und hier auch in über die Podcast entsteht, sehr, sehr viele Insights haben, was extrem cool ist. Das ist ein bisschen underrated, Framework overrated, der Hype drumherum.
Ich würde beidseitig sagen, dass Underrated und Overrated ist, dass die Leute spielen sollen. Mhm. Underrated deswegen, dass man das tun soll, egal was für Technologie da ist. Man sollte irgendeinen Rahmen schaffen. Ich meine halt, wenn der Rudi nicht damit spielen würde, wenn er nicht jetzt auf YouTube wäre, aber wenn er das nicht privat machen würde, dann würde das nicht funktionieren. Und im Company-Umfeld ist das leider nicht so, dass die Leute das zu Hause machen. Deswegen sollte man einen Rahmen schaffen, wo man prototypen kann, idealerweise in einem Umfeld, wo man sagt, da ist das egal, was wir machen, das ist irgendwie ein gesicherter Umfeld, wo wir alles machen können. Damit ist Overrated im gleichen Sinne halt der Software-Einkaufsprozess, weil es ist besser, einfach etwas auszuprobieren, bis man eine Ausschreibung macht und so weiter, um zu sehen, ist das überhaupt eine Technologie, die mich in irgendeiner Art und Weise erweitert, bereichert, etwas bringt. So deswegen, ich bin halt ein Vertreter von diesem Prototyping. Und ich bin voll bei dir, Daniel, was man damit unterschätzt, also underrated, ist, das in richtige Produktion zu bringen. Es ist einfach was anderes, wenn das jemand auf seinem Rechner hat oder in seinem Umfeld. Und ich meine, Rudi, du hast ja sehr viel automatisiert bei dir zu Hause. Das hat jetzt auch nicht 2 Tage gedauert. Ist das was anderes, als wenn ich irgendein ISO habe und ich muss diese ganze DevTest-Production erfüllen. Ich muss damit mir klarstellen, was für Naming Convention ich nehme, wenn ich mehr als 10 Prozesse habe und wenn ich vor allem mehr als 2 Modelle habe, weil ich meine, deine Modelle hast du jetzt erstmal selber gemacht. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben 10, 20, 30, 40 Leute, die Modelle machen, dann muss ich mir schon über Namensgebungen und so weiter Gedanken machen, Trennung von den Teilen, die Verantwortlichkeiten und klar, die ganze Enterprise-Features, wie bekommen die eigentlich diese Secrets? Woher kommen die Passwörter? Das wollen die Menschen eigentlich. Das will der IT nicht, dass man das normal machen kann. Ja, also keiner will halt Passwörter verschicken. Ja. Und da wird das sehr stark unterschätzt, weil man sagt, schau mal, da gibt's, also das habe ich auch gehört, Sven. Es gibt da Video, in halbe Stunde musst du deinen Prozess haben. So, warum dauert das so lange? Nein, das dauert genauso wie alle anderen Technologien, das richtig zu machen. Der erste Prototyp ist einfach verdammt schnell und das ist cool. Das finde ich mega cool.
Ja, ich kann gar nicht so viel Neues jetzt dazu beitragen. Also ich sehe auch underrated und overrated irgendwie gleichzeitig. Underrated in dem Sinne, weil vielleicht manche tatsächlich erstmal unterschätzen, wie leicht es ist, erstmal so einen Prototypen hinzubekommen. Aber auch overrated, weil gerade wenn es so etwas komplexer wird, also zum Beispiel, wenn ich jetzt auch irgendwie Human in the Loop irgendwie einbeziehen möchte, ne? Also dass ich halt über irgendeinen Kommunikationskanal auch in die Prozesse eingreifen möchte, ne? Dass es dann einfach auch schon aufwendig wird. Ja? Oder man tatsächlich auch so einen KI-Agenten hat mit PDF-Erstellung und so, der mit Themen recherchiert und so weiter. Ne? Also wenn man zum Beispiel solche Workflows dann auch sieht, die dann auch manche dann teilen im Internet, ja, dann sieht man halt, da bist du halt schnell mal bei 100 Knoten. Ja? Und so etwas halt mal einfach so aus dem Ärmel zu schütteln für eine Recherche zu einem Thema, ist dann schon sehr aufwendig, wie man sieht. Ja? Also von dem her da auch wieder overrated, was dann doch nicht so einfach ist, wenn es mal wirklich speziell wird. Ja?
Top. Ich glaube, wir können hier noch stundenlang drüber reden. Und es wird definitiv noch eine zweite Episode dazu geben. Das Wichtigste ist, liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Spotify, LinkedIn oder schickt uns eine Nachricht. Und dann können wir das in der nächsten Episode aufgreifen. Rudi Matusch wollte noch irgendwas hinzufügen, sonst würde ich die Episode schließen.
Nein, vielen Dank, dass du da
Also,
warst, Rudi.
ich hätte nur einen Appell an alle, die zuhören. Wir hatten das Thema schon vor 8 Jahren, europäische Souveränität. Das Thema ist jetzt aktueller denn je. Und egal wie die Entwicklungen sind in den nächsten Jahren oder so, wir müssen unbedingt dranbleiben. Und N8N, finde ich, ist ein
100%.
Schritt dazu. Ja.
Aber weißt du was? Das wäre tatsächlich ein Thema, das ich gerne nochmal diskutieren würde. Das kann man aber vielleicht dann
Schreib mal
einplanen.
auf einen Zettel.
Digitale Souveränität, oder wie?
Ja. Aber weißt du,
Okay.
da würde mich interessieren, ob wir nicht auch jemanden aus irgendeinem digitalen Ministerium oder sowas dazu bekommen können. Weil das wäre
Ich kann
nämlich
ja mal
richtig
Dominik
gut.
anhauen von Stackit, ob wir den vielleicht ankriegen. Ja, mega. Als
Es wäre
Experten
schon
dazu.
interessant zu wissen, was passiert, was das heißt, warum das so interessant ist und was man machen kann. So.
Ja.
Gut.
Ja, aber ich meine, mein
Cool.
Appell ist halt wirklich, ne, der Schmerz wird irgendwann mal nachlassen, aber wir müssen an dem Thema dranbleiben als Kontinent, ja. Und nicht zu sagen, ja, ne, das Schlimmste ist jetzt gerade
Wir sind
vorbei,
ausgeliefert.
jetzt
Ja.
schiebt man es auf die lange Bank, sondern nee, wirklich durchziehen. Ja, das wird uns eine und vor allem auch unseren Kindern eine sicherere Zukunft bringen, finde ich.
Genau, und deswegen
Top.
bleibt Rudi alles zu Hause.
Wenn das
Du
Internet
bist
von
schon,
heute
du
auf
bist.
morgen ausfällt, ist mir total egal eigentlich.
Genau, du bist schon home souverän.
Genau. Das ist dann das Extrem, ja, genau.
Der Rudi hat das einfach in eine Extremität gebracht, dass er Home-Souveränität eigentlich.
Genau, wenn dann
Nein,
richtig, ja.
das ist super wichtiges Thema. Also wie gesagt, gerne kann man halt noch schauen, aber ich würde da gerne jemanden halt mitnehmen, der vielleicht aus dem Bereich kommt, wo man ein bisschen mehr sieht als wir von außen. Danke dir, dass du
Perfekt.
da warst. Das hat Spaß
Danke euch.
gemacht.
Danke für die
Und
Einladung.
bis zum nächsten Mal. Ciao.
Top. Vielen lieben Dank, ihr lieben Zuhörer. Ihr wisst, Donnerstag ist Prozessphilosophentag. Schaltet ein, teilt die Folge gerne unter euren Kollegen. Und dann wünschen wir oder freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis bald. Ciao, ciao, eure Prozessphilosophen.